Und darf ein anderes Thema anreißen, wo Sie mit uns Mikrobiologen im Regelfall wahrscheinlich nicht zufrieden sind. Das ist die mikrobiologische Abklärung von Durchfall. Und ich hoffe, Sie überzeugen zu können, dass es trotzdem Sinn macht, wenn Sie gelegentlich den Patienten dazu motivieren, eine Stuhlprobe abzugeben und das im bakteriologischen, mikrobiologischen Labor abklären zu lassen. Wir sehen, dass Stuhlproben gar nicht so selten sind. Im AKH, um ein Beispiel zu nennen, machen Stuhlproben 12% aller ins mikrobiologische Labor gesandten Proben aus. In einem privaten Labor, ich habe mir erlaubt, Labor Möst aus Innsbruck zu nennen, der kleine Bruder von Möst ist der sogenannte Welser Möst, der hat 8% der Proben, 7,7% der Proben. Also Proben, Stuhlproben kriegen wir viele. Was wir Ihnen als Einzelne zurückschicken, ist derzeit unbefriedigend. Das sind im Labor Möst 8% positive Befunde, heißt auch über 90% negativ umsonst. Und im AKH sind es 97% der Probenbefunde, die negativ rausgehen. Stuhl wird eingesandt und Ergebnis gleich null. Selbst wenn Sie sich die Mühe machen und wissenschaftlich versuchen, das aufzuarbeiten, kommen Sie nicht mehr auf jeden vierten Befund, dass Sie den Erreger finden. Was wir hier getan haben, ist 2007 her, in Neusiedl gibt es drei niedergelassene Kollegen, drei niedergelassene Ärzte, die um ein Jahr lang jeden Durchfallpatienten versucht zu motivieren, dass wir kostenlos eine Stuhlprobe untersuchen dürfen. Wir haben die Stuhlprobe portioniert an alle unsere AGES-Referenzlabors geschickt. Faktum ist, 3 von 4 Proben haben wir nichts gefunden. Für uns trotzdem nicht uninteressant, weil wir auf die ja zeigen wollten, dass Vibrio cholerae kein relevanter Durchfallerreger ist. Der Neusiedler See hat ja in hohen Zahlen bis zu 10 hoch 6, 10 hoch 7 pro Liter Vibrio cholerae nicht toxinbildend. Also wir sehen keine Cholera-Fälle, aber den Erreger haben wir und der kann theoretisch auch Durchfall machen. Deshalb wollten wir einfach sehen, ob das bei uns übersehen wird in der Diagnostik. Niemand schaut ja auf Cholera-Platten im Labor, aber das hat bei uns keine Bedeutung. Aber das ist ja im Regelfall auch nicht machbar, denn Stuhlproben aufteilen, verschiedene Städte verschicken, ist der Aufwand zu groß. Und hier ändert sich etwas, Gott sei Dank. Die Labordiagnostik ändert sich dramatisch, weil die Multiplex-PCR, wo also viele PCR-Untersuchungen in einem System automatisch gemacht werden, das sind so einmal Wegwerfkassetten, die kommen jetzt auf den Markt, da gibt es mehrere Produkte, die von der amerikanischen Food and Drug Administration bereits akzeptiert sind, also belegt haben, dass sie funktionieren und das ist das, was neu ist. Und hier kann ich mit einer Untersuchung 22 Erreger gleichzeitig untersuchen. Die Kosten sind in etwa 5 Euro pro Erreger. 5 Euro ist nicht so viel. Ich habe mir erlaubt, einen Lichtschalter über Weihnachten in meiner Wohnung in Innsbruck auswechseln zu lassen. Ich habe 218 Euro bezahlt. Also mit 5 Euro pro Erreger, das ist das, was man eigentlich den Kassen klar machen könnte, dass das bezahlt werden sollte. Also ich bin zuversichtlich, dass das gelingt und dass die Kassen das in den Katalog aufnehmen. Was wird alles untersucht? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein von mehreren Produkten, wo wir in einer kleinen europaweiten Studie einfach geschaut haben, ob das funktioniert. Das nennt sich Film-Array. Und Sie haben die Erreger, die Sie ja durchwegs kennen. Campylobacter ist der häufigste lebensmittelbedingte Durchfallerreger, den wir haben. Einfach die Hündchen sind in der industriellen Produktion zu 90% auf der Haut oben positiv. Clostridium difficile ist im Krankenhaus unser Hauptproblem, so Antibiotika-Nachwirkung. Aber auch im niedergelassenen Bereich haben wir Fälle, die zum Teil auch letal verlaufen. Plesiomonas, Aeromonas sind seltenere Sachen. Aber Salmonella kennt jeder. Das ist natürlich drastisch zurückgegangen, weil wir einfach die Eier saniert haben. Diese Legerassen, die früher Salmonellen infiziert sind, haben wir unter Kontrolle. Da gibt es eine Pflichtimpfung heute. Also das ist um über 80% in 10 Jahren zurückgegangen. Vibrio, das ist das Einzige, außer der Amöbenrohr, was wir nicht gefunden haben. Aber das ist ja gut so. In Europa sollte Cholera nicht vorkommen. Vibrio selber haben einen Fall gehabt. Ich komme auf das gleich. Aber das war Vibrio parahemolyticus. Das ist sogar in Innsbruck passiert. Auch in Innsbruck gibt es Lokale, die rohe Austern servieren. Und wenn Sie rohe Austern essen, das ist gut für Ihre Ehebeziehung, wenn Sie die Frau einladen. Aber Restrisiko bleibt immer. Yersinia enterocolitica wird eher mit rohem Schweinefleisch verknüpft. Da sind die Deutschen eher betroffen, weil die rohes Schweinemett essen. Das ist bei uns eher unüblich. Enterotoxigene E. coli, das kennen Sie noch vom Studium, das ist diese Montezumas Rache, also die Reisemitbringsel, die Ettek, Enteropathogene E. coli, auch das kennen Sie vom Studium, das war diese Säuglingspathogene E. coli. Bevor man die Rotaviren diagnostizieren konnten, hat man geglaubt, das ist der Haupterreger. Shiga-Toxin bildende Escherichia coli, das kennt man, keine Frage, weil das gelegentlich semlytisch-uremische Syndrom macht, das ist selten, aber ernst. Und Shigella und enteroinvasive E. coli, die Shigellenruhe, ist glaube ich auch jedem bekannt. Wenn heute die Shigellen neu erfunden würden, würden sie Escherichia coli nennen, weil die so ähnlich sind. Die Krankheit ist natürlich eine andere, aber sie würden zu den Shigellen gehören, deshalb sind es auch enteroinvasive E. coli da im gleichen Test. Und enteroaggregativ hat kein Mensch gekannt, bis diese Hamburger Sprossen aufgetaucht sind. Das war nämlich eine Mischung aus enteroaggregativ und enterohämorrhagische E. coli, wo ja doch an die 100 Todesfälle in Deutschland waren, wo diese Sprossen mit diesen Bakterien kontaminiert waren. Bei den Viren, Adenoviren, Astroviren, haben wir bisher keine Diagnostik gehabt, deshalb sind es weniger bekannt, aber Norovirus, jeder, der irgendein Altenheim betreut, weiß, was das gelegentlich bedeutet. Rotavirus, da haben wir ja die Impfung ins Impfprogramm aufgenommen, auch das ist ein wichtiger Erreger. Und Sapovirus, Sapovirus ist im Prinzip das gleiche wie Norovirus, nur eben bei uns nicht bekannt, bis auf ein, zwei publizierte Ausbrüche. Das ist wie Noroviren, also die Leute fangen plötzlich an zu erbrechen, sind 24 Stunden todkrank und dann wieder pumpelgesund. Und im Altenheim hat man natürlich andere Fälle, also Sapoviren war einfach in der Diagnostik nicht. Und die Urtierchen, Kryptosporidien, das kennen wir von der Zeit, wo wir noch viele AIDS-Patienten gehabt haben, weil da praktisch jeder an dem früher oder später erkrankt ist, eigentlich ein Durchfallerreger, der bei Kälbern häufig vorkommt. Zyklosporer, sowas ähnliches, das kennen wir von großen Ausbrüchen im Ausland, die mit diesen importierten Bären verursacht wurden. Also Bären kriegt man ja heute beim Interspar, beim Spar überall zu jeder Jahreszeit. Die werden irgendwo in Mexiko produziert, wo eben diese Toiletten nicht an jeder Ecke stehen. Also da sehen wir gelegentlich, dass Ausbrüche da sind. Entamoeba histolytica, der klassische Amöbenruhrerreger, wie gesagt, die klassische Cholera und die klassische Amöbenruhr haben wir nicht gefunden. Die ist eben seltener geworden. Und Giardia lamblia, auch das, glaube ich, kennen viele von Ihnen. Wenn ein Reisetier, ein Reisemitbringsel nach zwei, drei Wochen noch immer nicht aufgehört hat, haben sie eine ganz hohe Chance, dass es Giardia lamblia ist. Das ist der Grund, warum wir immer so gescheit sind. Der Praktiker hat den Patienten mit Reisediarrhoe. Natürlich sagt er ihm, abwarten sollte nach ein, zwei Wochen gut werden. Wenn es nach zwei Wochen nicht gut ist, dann kann man es zum Infektiologen. Und wir sagen, wir untersuchen auf Giardia. Und dann haben wir natürlich eine 90-prozentige Erfolgschance, dass das ist. Aber Faktum ist, das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist ein bestimmtes Probengefäß, LBM nennt sich das, Liquid-Based Microbiology, das sind eben Transportmedien. Normalerweise wird die Stuhlprobe nativ eingeschickt. Wir drängen jetzt darauf, dass sie eben mit diesem Gefäß kommt und dann können wir diesen Test machen und das Ergebnis ist nach einer Stunde fertig. Das Ergebnis, da geht es nur um den Erregernachweis. Wenn Sie dann die Resistenz wissen wollen von den Salmonellen, das dauert dann wieder ein, zwei Nächte, aber bis man es angezüchtet hat. Aber das Ergebnis per se zum Screenen, das ist natürlich ein Quantensprung und wir sehen das bei der Ausbruchsabklärung früher mal auch, da warten müssen, bis die Ergebnisse zurückkommen. Nach einer Stunde wissen Sie, wo es lang geht und insofern glaube ich, dass das die Routinediagnostik wirklich revolutionieren wird, weil wir erstmalig in vernünftiger Zeit ein vernünftiges Ergebnis rückbieten können. Also man muss nur diese 500 Mykoliter mit einer Einmalpipette, das wird mitgeliefert, zur Plastikpipette, in diese Kartusche einbringen. Das Schwarze ist der Ständer, das ist die eigentliche Kartusche. Wenn das befüllt ist, gibt man es ins Gerät und eine Stunde später sagt das Gerät, was es ist. Also todelsicherer geht es nicht und das funktioniert. Wir haben also im Rahmen einer europäischen Studie, der Kollege Spina, der da bei uns in der Währingerstraße im Argus-Institut arbeitet, angeschaut und wir haben in über 50% der Proben einen Erreger gefunden und obwohl das durchwegs renommierte Labors sind, die auf diesem Gebiet besonders tätig sind, mit den klassischen Methoden und das volle Programm wird in den klassischen Methoden aus Kostengründen nie angewandt. Die ganzen Viren, PCR, die ganzen Parasiten haben wir nur 18% gefunden. Also da ändert sich was und wie gesagt, außer dem klassischen Cholera-Erreger und dem klassischen Amöbenruhr-Erreger ist die ganze Bandbreite vertreten. Warum machen wir das? Das ist jetzt schwer zum Sehen, da sind diese 22 Erreger herunten aufgelistet. Und jedes Land, das teilgenommen hat, immer ein Labor pro Land, hat eine eigene Farbe. Sie sehen, die Verteilung ist in Europa ziemlich gleich. Aber was Sie sehen ist, wir haben hier zwei Länder gehabt, wo Rumänien und Irland, wo wir Ausbrüche erwischt haben. Also wir haben natürlich Ausbrüche und das ist schon der erste Grund, warum wir Interesse haben, dass Sie gelegentlich Stuhlproben einschicken. Einen Ausbruch erkennt man nur dann, wenn der Praktiker sich die Mühe macht, eine Stuhlprobe gewinnen zu lassen und einzuschicken. Und gegen Ausbrüche kann ich was tun und Ausbrüche sollte man was tun. Nur Beispiel, weil heuer der Strafprozess in Bayern angeht. Wir haben ja 2014, also schon im Herbst vorletzten Jahres in einem Altenheim in Innsbruck gesehen, dass man Salmonellenhäufungen hat mit einem bestimmten Stamm, der vorher in ganz Österreich vorgekommen ist. Im Altenheim Essen auf Rädern habe ich die Chance, das Lebensmittel zu eruieren, weil einfach ich hier nicht fragen muss, was haben Sie die letzten 2 Tage gegessen, das dürfen Sie mich nicht fragen und ich bin erst 60. Wenn Sie einen 90-Jährigen das fragen, woher soll der das wissen? Aber das ist ja dokumentiert im Computer. Und wir können dann sagen, die Leute, die Salmonellendurchfall hatten in Innsbruck, haben mit einem höheren Risiko Eieromelette, Semmelknödel, Spaghetti Carbonara und Schokomousse gegessen. Und der gemeinsame Nenner von diesen Speisen sind Eier. Wir haben noch 10 Eier gehabt. Bei den Eiern steht ja Code oben, 3DE. 3DE. Die 10 Eier, die wir gefunden haben, waren alle negativ auf Salmonellen. Aber das heißt ja nichts. Sie sind ja alle geimpfte Bestände. Und Salmonellen dürften ja bei Legehennen gar nicht sein. Nur wenn die Hennen alt genug werden, so ein Jahr, dann lässt die Impfung nach und das ist das Problem bei diesen Industrieeiern. 3DE heißt, dass das Käfigeier sind, das es ja offiziell in Innsbruck gar nicht gibt in Altenheimen. Wir haben eine grüne Bürgermeisterin, glückliche Hennen. Der Lebensmittelinspektor hat geschrieben im Bericht, es muss hier eine Verwechslung bei der Eiabfüllungsstelle passiert sein, dass man versehentlich statt 1 3 gedruckt hat. Faktum war, diese Freilandeier waren de facto Käfigeier aus Deutschland. Wie das, obwohl im Lieferschein steht, glückliche Hennen, kommt, ist andere Geschichte. Das war europaweiter Ausbruch, weil dieser deutsche Betrieb, der mittlerweile gesperrt ist, 500.000 Eier produziert. Pro Tag. 500.000 Eier pro Tag. Am Ende des Tages sind die Ausbrüche für uns deshalb wertvoll, weil es Schwachstellen aufzeigt. Im konkreten Fall hat man den Amtstierarzt verhaftet. Der hat das gewusst, dass Salmonellen da sind, hat den Befund unterschlagen. Ist mir schon klar, ein Betrieb mit 500.000 Eier pro Tag ist ein Wirtschaftsfaktor. Aber Ausbruchsabklärung hat einen Sinn und das können wir nur dann, wenn wir von Ihnen die Stuhlproben kriegen. Was wir derzeit haben, auch hier Salmonella Stanley, das war früher ein Mitbringsel aus Afrika. Da hat es in Österreich so 10, 12 Leute gegeben, die sich Afrika-Urlaube leisten können. Und plötzlich explodiert da was und was anders ist wie früher, auf Antibiotikaresistenz, Hypoxinresistent. Dann geht man dem nach, wir haben im letzten Jahr fast 180 Fälle. Truthahnfleisch, wir wissen genau, wo das herkommt, wir wissen, wann es angefangen hat. Das sind Eintages-Truthahn-Küken, die in Ungarn produziert werden, die für Österreich weiterverbreitet werden. Die Truthähner haben ja nichts mehr mit den Truthähnern vom Kolumbus in Amerika zu tun. Das sind ja Hochleistungsrassen, damit sie Fleisch produzieren, wenig Futter brauchen. Da ist eben was passiert. Gesetzlich ist es legal. Truthahnfleisch darf salmonellenbelastet sein. Faktum ist, wir haben einen Kebab-Ausbruch nach den anderen, weil diese Kebab-Truthahn-Spieße natürlich irgendwo in die Soße reinkommen und das dann nicht erhitzt wird. Also wir sehen mit Ihren Proben, wo die Probleme sind und ohne Ihre Stuhlproben-Einsendungen können wir mit Ausbrüchen nicht arbeiten. Und das, wie gesagt, Stanley, man muss eben dann das Gesetz ändern. Ich kann etwas tun, wenn ich was dagegen tun will. Wir sehen auch, wir haben ja einen Todesfall gehabt, ich glaube 3 Jahre jetzt her, eine Familie, die 3 Leguane in der Wohnung gehabt hat, in einer kleinen Wohnung, der Säugling ist verstorben. Also auch Reptilien haben das, aber das ist die Ausnahme. Im Regelfall sind Salmonellen lebensmittelbedingt. Nur wenn wir eine Stuhlprobe kriegen, im konkreten Fall hat das Kind ja in der Blutkultur 3 verschiedene Salmonellen gehabt, aber ich kann dann, wenn ich bei den Leguanen das Gleiche finde, das abklären. Und das Letzte ist Antibiotikaresistenztestung. Nur wenn wir ihre Stuhlproben kriegen und anzüchten, also das Anzüchten wird nicht verschwinden, aber die PCR wird jetzt eine schnelle Diagnostik erlauben. Ganz konkret, derzeit ist die Empfehlung für die Shigellentherapie, das ist von Johns Hopkins, nur die Empfehlung, die ich nochmal hernehme, weil ich dort einmal ein Jahr arbeiten durfte, Shigellen wird Ciprofloxacin oder Azithromycin empfohlen. Ciprofloxacin und Azithromycin sind beide resistent bei den Isolaten, die wir jetzt bei den Flüchtlingen haben. Also auch das muss man ja laufend hinterfragen. Und nur wenn wir ihre Proben kriegen, können wir das Leitlinien aktualisieren. Bei Flüchtlingen wird am Ende des heutigen Veranstaltung Kollegin noch ganz kurz Ihnen die Daten präsentieren, die wir haben. Aber ohne Ihre Einsendungen von einem Patienten, der Durchfall hat, geht gar nichts. Das ist das, was wir im Rahmen dieser europäischen Studie gefunden haben. Und Sie sehen, das, was rot ist, haben wir mit Filmerei gefunden. Und die auch im lokalen Protokoll, also je nach Standardmethode positiv waren, ist grün. Und Sie sehen, da gibt es ein paar Erreger, die in der Routinediagnostik ja gar nicht untersucht wurden bisher. Das war in den Lehrbüchern drinnen, aber enteropathogene E. coli, das hat doch primär kein Labor angeboten. Enteroakkreditive E. coli, obwohl wir diese Todesfälle mit dem Hamburger gesprochen haben, das bietet kein Labor an. Also das ist frustrierend für den Praktiker, der an der Front steht, wenn er weiß, das Labor auf das gar nicht untersuchen kann. Enterotoxische E. coli, von der Reisedürre haben wir auch nur geredet, und die enteroinvasiven genau das Gleiche. Und das wird mit dem neuen Testen jetzt möglich. Das ist nur zusammengefasst. Enteropathogene E. coli, enteroakkreditive, enterotoxische, enteroinvasive. Die Mehrzahl der Labors, und das sind ja Labors, die ja gewisse Expertise haben, sonst würden sie an der Studie nicht teilnehmen, haben das in der Routine nicht angeboten. Und das ändert sich, also das ist schon ein Quantensprung. Und von daher kommt dann diese deutlich höhere positiven Rate, dass man wirklich einen Erreger findet. Zur Therapie. Ich gehe jetzt relativ schnell durch, weil das nur ein Update sein sollte. Johns Hopkins, ABX-Guide, das ist Antibiotikatherapie-Guide, sagen, dass normalerweise bei Durchfall Antibiotika nicht notwendig ist, sondern dass es die klassische Rehydrierung ist, die wichtig ist. Also normalerweise Antibiotika ist keine Indikation für Antibiotika. Wir werden auf das gleich zurückgehen, welche Substanzen ich dann nehme, wenn ich wirklich erregerspezifisch therapieren kann. Giardia lamblia ist so etwas, wenn Sie einen Patienten mit Reisediarrhöen haben, der seit einem Monat an Durchfall leidet, weil er irgendwo in Indien war, und dann schluckt er 2, 3 Tabletten Metronidazol und ist gesund, dann sind Sie als Arzt plötzlich wieder wichtig. Aber im Regelfall, wie gesagt, geht es ohne Antibiotika. Im Gegenteil, die Betonung ist, wenn Escherichia coli ist, die Amerikaner sagen U157, wir fassen das weiter als enterohämorrhagische Escherichia coli, die so ein Hirnversagen, hämolytisch-rheumatisches Syndrom machen können. Da sollte man Antimotilitätssubstanzen nicht verwenden. Antimotilitätssubstanzen und Antibiotika nicht verwenden. Und bei Clostridium difficile wird antibiotisch empfohlen, die Behandlung. Also im Gegenteil, wenn ich Clostridium difficile beim Patienten habe, sollte ich behandeln, aber auch hier keine Antimotilitätssubstanzen. Ich gehe jetzt die einzelnen Erreger hier nur durch und ganz schnell, welche Therapie notwendig ist. Bei enteropathogenen E. coli wird, wenn ich die Diagnose habe und eine schwere Erkrankung ist, die Betonung liegt immer auf schwer, also wenn eine schwere Erkrankung ist, dann wird Antibiotika empfohlen. Bactrim, Trimetoprim, Sulfamethoxazol oder Cotrimoxazol, wie man es ausspricht, ist die Therapie der Wahl. Bei enteroakkreditiven E. coli, wieder die Hamburger Sprossen, wäre es Azithromycin oder ein Fluoquinolon, wie zum Beispiel Ciprofloxacin. Bei der Reisediarrhoe, auch hier nur dann, wenn schwer ist, immer die Betonung auf schwer, Ciprofloxacin, 5 Tage ist die normale Dauer. Und bei den enteroinvasiven E. coli ist es wie bei den Shigellen, weil es ja im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche ist, dass man nach Resistenzspektrum von Shigellen handelt. Campylobacter, Erythromycin, 70% unserer Campylobacter sind Fluoquinolonresistent, Ciproxinresistenz. Und das korreliert 1:1 mit dem Zeitpunkt, wo in Europa Enrofloxacin zugelassen wurde für die Therapie von Geflügel. Enrofloxacin wird im Hühnerdarm gespalten und es kommt Ciprofloxacin raus. Also die Tatsache, dass Campylobacter bei uns so hochresistent ist, spiegelt nur wieder, dass eben Hühnerfleisch eine wesentliche Quelle für Campylobacter-Infektionen bei uns ist. Das gibt es in Australien, in Neuseeland nicht, weil man dort dieses Veterinärmedikament nie zugelassen hat. Also ich kann schon bei manchen Sachen zeigen, dass es mit tierischen Einsatz von Antibiotika zu tun hat. Clostridium difficile, Metronidazol oder orales Vancomycin. Orales Vancomycin ist wichtig, also nicht spritzen, sondern es muss oral aufgenommen werden. Zum Teil ist es wirklich der Ampulleninhalt, der geschluckt wird. Bei Noroviren brauche ich keine Antibiotika. Salmonellen auch wieder nur bei schweren Erkrankungen und bei Kindern im ersten Lebensjahr wird empfohlen, über 50, das heißt dann immer bei alten Menschen, da bin ich ein bisschen skeptischer, ob das wirklich alt ist, denn über 50 Jahre heißt ja nicht alt, ich bin 60, alt ist immer mehr wie 60. Ciprofloxacin, Bactrim, Ceftriaxon zum Spritzen, da steht einfach dahinter, dass wir zum Teil Todesfälle haben mit Salmonellen. Ich denke jetzt wieder an dieses Neugeborene, das an diesen Kontakt mit den Leguanen verstorben ist. Das kommt dann wirklich zur Blutvergiftung, dass ich da therapieren muss, steht außer Frage. Rotaviren sollten nicht behandelt werden als Viren und Yersinien. Wieder die klassischen Mittel Ciprofloxacin, Bactrim oder Doxycyclin. Bei Shiga-Toxin bildeten Escherichia coli soll man Antibiotika nicht geben, weil ja Antibiotikatherapie-Regime die Toxinfreisetzung steigern können. Also das ist das, was die Pädiater schon strikt beachten. Die sind sehr, sehr restriktiv aus Angst, dass man hier Schaden anrichtet. Bei Viren, wie gesagt, kein Antibiotikum, Giardia lamblia. Das ist das Beispiel, das eines der wenigen, wo man als Mediziner Erfolgserlebnisse hat, weil der Patient wirklich saniert ist, wenn er eben wochenlang das gehabt hat. Ein Problem, das wir in Österreich schon haben, ist, dass viele Medikamente, die in den Lehrbüchern stehen, bei uns ja gar nicht mehr zugelassen sind, weil sich keine Firma antut, die hohen Registrierungsgebühren, die wir als AGES, als Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen verlangen, das rechnet sich nie. Also wir haben Medikamente wie Nitazoxanid oder Dinidazol, die in Österreich nicht zugelassen sind, die man nur über die Auslandsapotheke einführen kann. Das ist etwas, was problematisch ist, zumal bei Kryptosporidien, das bei Immunsupprimierten sehr wohl notwendig ist. Wir haben Immunsupprimierte, Knochenmarktransplantierte, die an dem versterben. Da brauche ich das Antibiotikum und wie gesagt, muss importiert werden. 5% der Kleinkinder haben Durchfälle mit Kryptosporidien, aber die heilen von selber aus mit und ohne Therapie. Astroviren brauche ich nicht, es kommt zum Ende, Plesiomonas, wieder Ciproxin und Bactrim. Sie sehen, da hat sich nicht so viel geändert mit den Antibiotika. Vibrio parahemolyticus, wieder Ciprofloxacin oder Tetracyclin und Cyclospora, das Nitazoxanid ist ja nicht zugelassen, aber auch das klassische Trimethoprim-Sulfamethoxazol wirkt auf viele Parasiten. Das kennen wir auch von der Malaria, wo man mit Tetracyclin behandeln kann, mit Clindamycin behandeln kann. Aber das sind Parasiten und Entamoeba-Histolytika ist bei uns praktisch nicht mehr vorhanden. Brauche ich beides, aber auch hier Metronidazol ist verfügbar. Romomycin in Österreich nicht registriert, weil sich keine Pharmafirma antut, für diese wenigen Fälle, die dann da sind, die hohen Registrierungsgebühren, die laufenden der Behörde zu zahlen. Ich komme zum Schluss. Die Diagnostik ist für uns wichtig zur Ausbruchsabklärung. Die Diagnostik ist für uns wichtig, um Resistenzmuster zu erkennen, wie bei Shigellen. Das ändert sich eben im Laufe der Jahrzehnte. Ohne Ihre Proben können wir das nicht. Und auch für Sie ist die Diagnostik manchmal wichtig, weil wir einfach vereinzelt, aber doch auch enterohämorrhagische Escherichia coli haben und jedes zehnte betroffene Kind hat hier dann hämolytisch-uremisches Syndrom. Und hämolytisch-uremisches Syndrom ist ein Problem. Wir haben im letzten Jahr 2 Todesfälle gehabt, keinen in Wien. Ein 75-jähriger Kärntner ist verstorben an EHEC-Infektion und ein einjähriges Bludenzer Kind. Und das ist natürlich tragisch, weil die Eltern nur schwer verstehen können, dass man im Regelfall nicht automatisch eine Stuhldiagnostik macht, nur weil ein einjähriges Kind Durchfall hat. Die sind natürlich fest überzeugt, dass da der Pädiater was übersehen hat, der Praktiker was übersehen hat. Aber hämolytisch-uremisches Syndrom ist die Spitze vom Eisberg. Wir haben im Jahr davor in Wien gleichzeitig 4 Kinder an der Dialyse gehabt mit hämolytisch-uremischem Syndrom. Alle aus dem südlichen angrenzenden Niederösterreich, also ganz eng lokalisiert. Wir haben die Quelle nicht gefunden, das ist unser Scheitern, also das, wir haben keine Garantie. Aber das Problem, was wir haben, wenn wir 4 Kinder haben, die mit Nierenversagen an der Dialyse hängen und keinen einzigen positiven Durchfallbefund, dann heißt es, dass da mit Sicherheit 10-mal so viele Kinder Durchfall gehabt haben, aber kein einziger Stuhl im Labor auf EHEC untersucht wurde. Denn wenn wir 40 Befunde hätten, würden wir auch Chance haben, die Quelle zu finden. Mit 4 ist es nicht da. Ich sage danke und stehe für Fragen zur Verfügung. Applaus